Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Die Lesung steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 18 bis 23. Ich lese nach Neues Leben die Bibel. Johannes der Täufer rief zwei seiner Jünger zu sich und schickte sie zum Herrn, um ihn zu fragen: Bist du wirklich der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Die beiden Jünger von Johannes fanden Jesus und sagten zu ihm: Johannes der Täufer schickt uns, um zu fragen: Bist du wirklich der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Während sie bei ihm waren, heilte er viele Menschen von ihren Krankheiten, trieb böse Geister aus und gab Blinden ihr Augenlicht zurück. Er, Jesus, gab den Jüngern des Johannes zur Antwort: Kehrt zu Johannes zurück und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Und sagt ihm auch: Glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Wir wollen zusammen beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Danke, dass wir uns ohne staatliche Einmischung treffen können, dass wir ungehindert dein Wort hören, beten und singen dürfen. Danke, dass du mitten unter uns bist, dass du jeden von uns kennst und jeden liebst. Hilf uns, dein Wort zu verstehen und uns nach dir und deinem Willen auszurichten. Bringe die vielen Gedanken, die wir aus unserem Alltag jetzt mitbringen, zum Schweigen und lenke unseren Sinn allein auf dich, auf dein Wort. Segne Hartmut Fley, sprich durch ihn zu uns und lass den ganzen Gottesdienst uns zum Segen werden. Großer, heiliger Gott, wir loben und preisen dich. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute gibt es eine besondere Predigt für mich, denn ich denke über den zentralen Vers, das verborgene Wort, dieser Predigt seit vielen Jahren nach. Genau genommen seit dem Tag vor 25 Jahren, als ich zum ersten Mal in die Gemeinde gekommen bin. Der Vers lautet: Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Die Älteren unter uns werden sich erinnern, dieses Wort steht bis heute an der Wand unseres alten Gottesdienstsaales. Allerdings ist heute die Wand der Damentoilette davor. Man kann es also nicht mehr lesen. Wir konnten es seinerzeit einfach nicht übers Herz bringen, die Worte zu entfernen. Von daher werden sie bleiben, solange dieses Haus besteht. Ich habe mich lange gefragt, ähnlich wie Rolf, was bedeutet mir und uns dieser Vers? Ruft er zur Buße auf? Will er uns das Kreuz vor Augen halten und uns an unsere Schuld und unsere Verfehlungen erinnern? Oder steckt hinter dieser Botschaft etwas anderes? Vor einiger Zeit habe ich dann angefangen, mich konkreter mit dem Kontext des Verses auseinanderzusetzen. Und heute ist das unser Predigttext, wobei der Vers 23, wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit, in der Mitte stehen wird. Lesen wir den ganzen Abschnitt aus 1. Korinther 1, die Verse 18 bis 25, und ich lese uns nach der neuen Genfer Übersetzung. Ah, es funktioniert auf Anhieb. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so: In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift: Die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen, die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit, denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Ich habe meine Gedanken dazu, ich sollte vielleicht hier drücken, dann passt es auch. Ich habe meine Gedanken dazu in drei Abschnitte geteilt, nämlich erstens, warum eigentlich völliger Unsinn? Und zweitens, warum eine Gotteslästerung? Und drittens, die Botschaft vom Kreuz. Erster Punkt, warum völliger Unsinn? Oder wie Luther es schreibt, den Griechen eine Torheit. Nun, aus unserem Text geht hervor, dass es den Griechen um Weisheit und um Klugheit und um Verstehen geht. Wobei es in Griechenland und Rom damals nicht nur Intellektuelle gab, sondern auch das einfache Volk. Die Handwerker, die Kaufleute und Arbeiter und die große Masse, die die Mehrheit der Bevölkerung ausmachte, der Sklaven. Die suchten eher nach einer Besänftigung der Götter, um gut leben zu können. Aber griechisch-römische Götter sind halt anders als unser Gott. Sie leben weit entfernt irgendwo im Olymp und Menschen sind für sie eher Spielzeuge, denen man nach Belieben Ungemach bereiten kann. Am besten ignoriert man als Gott die Menschen einfach. Auf keinen Fall sind die Menschen ein Gegenüber für die Götter oder etwas, mit dem man als Gott in Beziehung steht. Die Menschen sollen gefälligst dienen. Aber nun ja, es kann natürlich passieren, dass sich männliche Götter mit Menschenfrauen einlassen. Von daher ist die Aussage, dass Jesus Gottes Sohn ist, eigentlich nichts Neues, denn ein Gottessohn zu sein, wie Herkules oder Herakles, wie man im Griechischen gesagt hat oder sagt, ist nichts Ungewohntes für die Korinther. Aber Gottessöhne sind Helden, die große Taten tun und sich schon gar nicht kreuzigen lassen. Kreuzigen lassen ist was für Verbrecher, für ganz böse Menschen. Das ist schändlich. Ihr Tod ist, wenn überhaupt, eher dramatisch und ein Teil einer epischen Geschichte. Schließlich sind Gottes Söhne per se auch gleich Götter. Von daher, dass sich ein Gottessohn opfert für alle Menschen, ist völlig unsinnig und nicht nachvollziehbar. Aber als zweite Gruppe gibt es natürlich nochmal unter den Griechen die Scholaren, also diejenigen, die einem großen Philosophen und ihren Lehren nachstreben. Sie suchen nach Weisheit. Sie begründen Denkschulen, versammeln sich um weise Denker und versuchen, die Welt und die Götter zu verstehen. Es gibt die Schulen der Stoiker, der Epikuräer, der Skeptiker und der Neuplatoniker, soweit ich mir den Überblick verschafft habe. An ein Leben gewidmet der Suche nach Wissen. Damit wird aber das Wegwerfen des Lebens, das Ende des Lebens wird zum Ende der Weisheit. Denn dann kann Wissen nicht mehr weitergegeben werden oder erweitert werden. Damit ist es ein zweites Mal eine Torheit, zumal wenn dieser Mensch von sich behauptet hat, die Wahrheit in Person zu sein. Anerkannt wird Jesus zwar in jedem Fall als großer Lehrer, auch heute noch. Jesus hat so viel Weises gesagt, dass Menschen von der Wahrheit seiner Worte überzeugt sind, selbst dann, wenn sie nicht in ihm den Christus sehen und an ihn glauben. Die Torheit liegt also für die Weisen eher in der Verschwendung. Ein Gott, der stirbt, ist Nonsens, das ist völliger Unsinn. Wenn Jesus Mensch war, war es erst recht Unsinn, sinnlos. Wofür ist er gestorben? Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Wenn wir das heute gefragt werden, wofür ist Jesus gestorben, dann sind wir manchmal auch etwas sprachlos. Für unsere Schuld, sagen wir. Reden wir davon, dass der Mensch von Grund auf böse ist? Als Nachweis wird dafür ganz gern die Erbsünde von Adam und Eva herangezogen, worauf der Mensch unserer Tage sagt, wieso? Der Mensch ist doch so gemacht, wie er ist. Was haben wir mit Adam und Eva zu tun? Das war doch deren Problem. Und überhaupt, ich möchte doch nur gemessen werden an dem, was ich selbst tue. Okay, dann fragen wir mal, was war eigentlich die Schuld von Adam und Eva? Dass sie sich gegen das Gebot aufgelehnt haben, von dem Baum zu essen? Also nicht von dem Baum zu essen? Oder war es vielmehr, dass sie selbst über richtig und falsch entscheiden wollten? Weil es ja der Baum der Erkenntnis war. Früher haben wir auch eher das Brechen des Gebotes betont, aber das verstehen Menschen heute nicht mehr. Und es ist ja auch eigentlich nicht das, es ist nicht das eigentliche Problem. Das Problem ist, dass wir die Erkenntnis über Gut und Böse haben wollen. Das verführt uns nämlich. Es verführt uns dazu, ein Richteramt auszuführen, das uns nicht zusteht. Jesus sagt in der Bergpredigt, richtet nicht, sodass auch ihr nicht gerichtet werdet. Wir aber urteilen über alles und jeden. Wir verdammen und wir sprechen heilig. Nichts davon steht uns zu. Und nichts davon ist Gottes Wille. Gott allein weiß, was richtig und was falsch ist. Der Versuch, dies als Mensch zu tun, bedeutet, sich Gott gleich zu machen. Jetzt kann man zu Recht sagen, wenn das so ist, dann mache ich doch immer etwas falsch. Zum einen, weil ich mich über andere erhebe und zum anderen, weil ich gar nicht verstehe, was Gott in meinem Leben für falsch hält. Und ja, das ist so. Wisst ihr, mir war die Aussage der Erbsünde als pauschale Last für jeden Menschen immer zu billig. Aber ich erkenne, dass wir aneinander und vor Gott schuldig werden, weil wir glauben, Recht zu haben, weil wir verurteilen und wir uns für besser halten als die Menschen um uns herum. Und das andauernd und immer wieder. Und keiner von uns ist hier eine Ausnahme. Weder ich, noch irgendein Pastor, ein Gemeindevorstand, ein Gemeindemitglied oder irgendwer sonst. Wir sind alle Sünder, egal ob wiedergeborener Evangelikaler oder Atheist. Wir alle werden aneinander und vor Gott schuldig. Und das nicht mal also sehr wegen eines konkreten Fehlverhaltens, sondern weil es unsere Einstellung ist. Wir wollen sein wie Gott, wir wollen über alles urteilen, wir wollen es selbst entscheiden, was richtig ist. Aber es ist Gott allein, der uns sagt, was gut ist. In den 10 Geboten, in der Bergpredigt, durch das Leben Jesu und in seiner gelebten Liebe. Und der Geist Gottes sagt mir, was für mich dran ist. Sünde ist nicht Fehlverhalten, Sünde ist eine Einstellung. Sünde ist Zielverfehlung, Sünde bedeutet, sich von Gott abzuwenden und seinen eigenen Weg zu gehen. Und ich kann so klug sein und handeln, wie ich will. Am Ende stelle ich fest, mein Leben ist nicht makellos. Und ich habe Fehler, ich habe falsch gehandelt und ich bin schuldig geworden an mir und anderen. Heute ist es üblich geworden, Perfektion anzufordern. Und deswegen deswegen anzuklagen oder, damit es nicht auftaucht, wird Fehlverhalten vertuscht oder relativiert. Nur, ich weiß, meine Seele braucht Buße. Wenn ich für mich Schuld erkannt habe, dann muss es irgendwo hin. Buße, das ist eine Hinwendung zum Kreuz. Das ist die Annahme der Tat Jesu. Das ist nichts, was ich tun kann, was ich selbst tun kann. Denn was soll ich tun, um meine Fehler rückgängig zu machen? Gar nichts, ich kann nichts tun. Ich kann nur zu Gott gehen und ihm alles hinlegen und ihm sagen, hilf mir, vergib mir und mach mich neu. Das ist die törichte Weisheit in Christus. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Warum eine Gotteslästerung? Warum ein Ärgernis, wie Luther es sagt? Das Ärgernis besteht natürlich darin, dass wir nichts tun können zu unserer Rettung. Im alten Kirchendeutsch nennt man das die Lehre von der Rechtfertigung. Oder wie Luther es seinerzeit sagte, allein aus Gnade. Erst im Jahre 1999 haben der Lutherische Weltbund und die katholische Kirche in Form des päpstlichen Rats zur Förderung der Einheit der Christen die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre unterschrieben. Mittlerweile haben das auch die Methodisten und die reformierte Kirche. Und darin findet sich folgender zentraler Satz. Gemeinsam bekennen wir, allein aus Gnade, im Glauben an die Heilstat Christi, nicht aufgrund unseres Verdienstes, werden wir von Gott angenommen und empfangen den Heiligen Geist, der unsere Herzen erneuert und uns befähigt und aufruft zu guten Werken. Bis dahin wurde an vielen Orten gelehrt, dass wir uns mit guten Werken zumindest eine bessere Gnade erkaufen können, also eine Art Abwandlung des mittelalterlichen Fegefeuers hin zu einer Art Mehrklassengesellschaft im Himmel, mit der ersten und der zweiten Reihe im Himmel. Ich habe an manchen Orten in meinem Leben das Gefühl gehabt, dass wir als evangelikale Christen auch zu dieser Ansicht zu neigen scheinen, zumal darin natürlich auch eine Angst versteckt ist. Nicht? Nämlich, dass wir durch unsere bösen Werke, durch falsche Handlungen die Rettung verlieren könnten. Aber liebe Geschwister, und das ist das Evangelium, in dem ist Paulus völlig eindeutig. Nicht wir entscheiden durch unser Handeln und Tun, ob wir gerettet sind, sondern allein Gott durch Jesus Christus. Dazu wäre noch eine Menge zu sagen, vor allem wenn es um das Gericht geht. Denn die Gerichtsstellen, von denen Jesus uns erzählt, sind schon sehr spannend. Aber das machen wir ein anderes Mal, obwohl nicht ganz. Kommen wir zurück zu unserem Text. Wenn wir die Juden zur Zeit von Paulus betrachten, dann stellen wir fest, ein Jude hat von Geburt an das Vorrecht, zum Volk Gottes zu gehören und ist gerettet. Aber man kann es irgendwie verwirken. So scheint es. Der jüdische Glauben scheint zu sagen, jedes Fehlverhalten muss gesühnt werden, damit es von Gott vergeben werden kann. Ansonsten führt es noch über Generationen zu Leid. Mehrmals wird Jesus zum Beispiel gefragt im Angesicht von körperlich behinderten Menschen, wer denn jetzt gesündigt habe, der Kranke selbst oder seine Eltern? Jesus sagt da, nichts zu, sondern erweist sich immer als der Barmherzige. Da ist diese Geschichte von dem Gelähmten, der durch das Dach des Hauses in Kapernaum herabgelassen wird. Jesus fragt die Anwesenden, was ist leichter? Zu sagen, deine Sünden sind dir zu vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh. Jesus tut beides. Und erweist sich darin als Gott. Durch das Wunder macht er deutlich, dass er Sünden vergeben kann, weil er Gott ist. Und da ist so ein bisschen der Vorwurf, den Paulus erhebt, nämlich, dass es erst Wunder braucht, um zu glauben, dass Gott durch Jesus vergibt. Wie gesagt, für die Juden war es seinerzeit sehr wichtig, für Sünde zu büßen. Also nach Jerusalem zum Tempel zu pilgern und Opfer zu bringen. Dabei war auch wichtig, wie die Pharisäer es lehrten, richtig zu leben. Also die Gebote so zu verinnerlichen und alle zu halten, sodass man möglichst perfekt ist. Jesus wirft den Pharisäern nicht vor, dass ihre Lehre falsch ist. Dass es falsch ist, was sie sagen und wie sie leben. Im Gegenteil, ähneln doch viele Aussagen von ihm den großen pharisäischen Lehrern. Nein, er wirft ihnen vor, dass sie lieblos sind. Er klagt an, dass sie den Menschen Angst machen. Er weist sie darauf hin, dass sie in ihrer Perfektion oder ihrer Sucht nach Perfektion arrogant sind und stolz. Jesus will, dass wir die Menschen um uns herum lieb haben, dass wir durchdrungen sind von der Liebe zu Gott und den Menschen. Denn Gott liebt sogar die Menschen, die gar nichts von ihm wissen wollen. Und er möchte, dass sie auch uns nicht egal sind. Er möchte, dass wir Zeit für Menschen haben und uns um sie kümmern. Die eindringlichste Gerichtsszene, von der Jesus erzählt, jetzt komme ich doch zu einer Gerichtsszene, ist für mich diejenige, wo er sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und das zu leben, bei den geringsten Geschwistern zu sein, das zieht sich durch die Evangelien. Jesus ist zugewandt und kümmert sich gerade um die, die wir oft übersehen. Die schlechten Menschen, die gefallenen Sünder, die tragischen Gestalten, die mühseligen und beladenen. Und all denen verkündet er die gute Botschaft. Wie das, was Johannes gefragt hat, nicht? Es geht nicht nur um Wunder, sondern den Menschen, den Armen wird das Evangelium gepredigt. Die gute Botschaft, die sagt, Gott hat dich lieb und ihr werdet gerettet, ohne dass ihr euch vorher unbedingt in die völlig Guten verwandeln müsst. Und dass ihr Lieben, das war zu viel. Zum Ersten, weil es natürlich einem Menschen nicht zusteht, Sünden zu vergeben, das darf nur Gott. Das macht Jesus zum Gotteslästerer, nicht? In den Ohren der rechtgläubigen Juden. Deswegen war seine Hinrichtung an Karfreitag auch angemessen für diese. Und zum Zweiten kann es ja nicht sein, da wird es dann doch sehr spannend, dass eine Hure, ein Zöllner, ein Dieb oder sonst ein böser Mensch dem gutbürgerlichen, immer braven und rechtschaffenen und rechtgläubigen Menschen vorgezogen wird. Und das ist das Ärgernis. Erinnern wir uns an die Geschichte vom liebenden Vater, vom verlorenen Sohn? Wie war das mit dem Bruder des verlorenen Sohnes? Wenn wir dessen Zorn und Eifersucht verstehen, dann verstehen wir, warum Menschen Jesus kreuzigen wollten. Gut und richtig zu leben, die Gebote zu halten, ist unendlich schwer, wenn dies allein auf eigenem Willen, auf Erziehung, auf Wertevermittlung und Tradition besteht. Aber Menschen zugewandt zu sein und ihnen mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen, ist einfach, wenn man von Gottes Kraft durchdrungen ist. Und damit komme ich zum dritten Punkt, die Botschaft vom Kreuz. Paulus schreibt dazu, für uns aber, die wir gerettet sind oder gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Das ist ein starker Satz, über den muss man nochmal bisschen nachdenken. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Was bedeutet uns das? Gottes Kraft in uns. Was ist das? Ich könnte dazu ganz viel erzählen, aber ich werde drei Gedanken kurz skizzieren. In einem Lied von Peter Strauch, das ich sehr schätze und das wir dankenswerterweise auch nachher singen werden, heißt es, kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Ihr müsst nicht mehr verzweifeln, nicht länger mutlos sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben. Mit ihm kehrt neues Leben bei uns ein. Die Botschaft vom Kreuz ist, dass wir neues Leben haben. Wir müssen nicht mehr daran verzweifeln, dass wir nicht perfekt sind. Wir sind es nicht und wir müssen es nicht. Perfektionismus ist ein großes Übel unserer Zeit, nicht nur bei den Frommen. Wir leben in einer Welt, die uns sehr viele Möglichkeiten bietet, das wissen wir. Egal ob jung oder alt, arm, reich, Mann oder Frau, übermäßige Einschränkungen in unserem persönlichen Leben ist in unserer Gesellschaft kaum vorhanden. Am ehesten schränkt einen sicherlich die Frage des Geldes ein. Aber das war in meiner Jugend, das ist ja auch schon über 30 Jahre her, oder 40, da war das noch ganz anders. Die Möglichkeiten waren grundsätzlich beschränkt auf wenige Alternativen, wenn überhaupt. Also machte man, was ging, und das so gut es eben ging. Perfekt musste man nicht sein. Und das ist heute anders. Heute ist es ganz im Gegenteil so, denn heute erwarten wir von jedem, dass er alle Möglichkeiten für sich kennt, dass er oder sie die zu ihm oder ihr passende Sache auswählt und das Leben entsprechend darum gestaltet und auch noch täglich optimiert. Eine Folge davon ist, dass unsere Lebensentscheidungen perfekt sein müssen. Sei es unsere Ausbildung, unser Beruf, unser Partner, die Kleidung, die wir tragen oder was auch immer. Von allen Möglichkeiten müssen wir nun ständig und jederzeit die richtige, die perfekte Lösung finden und leben. Das macht Entscheidungen fürchterlich schwer. Und es verunsichert zutiefst und nimmt vielen den Atem. Und auch in diese Wirklichkeit spricht die Botschaft vom Kreuz, du musst nicht perfekt sein. Alles ist getan von unserem Herrn Jesus Christus. Komm, wie du bist und empfange das Leben. Als zweites ist die Botschaft vom Kreuz Freiheit. Nichts kann uns mehr trennen von seiner Liebe und von seiner Vergebung. Und das macht uns frei. Ein Christenmensch ist ein freier Herr, nichts und niemandem untertan, wie Luther es formuliert. Wenn wir ans Kreuz treten und aufsehen, dann sehen wir die bedingungslose Liebe Gottes. Er ist es, der Gemeinschaft mit uns will. Und weil er uns kennt und um die Härte unserer Herzen weiß, gibt er sich selbst in seinem Sohn, damit wir leben können, damit wir lieben können, damit wir frei sind. Wie sagt es Jesus selbst? Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus selbst ist die Wahrheit. Nehmen wir ihn an, werden wir frei von den Zwängen und Sorgen dieser Welt, von dem Druck, den wir spüren, von den Ängsten, die wir haben. Nichts muss uns jetzt noch erschrecken und wir können in Freiheit leben. Noch ein letzter Gedanke. Martin Leupold, der Geschäftsführer und theologische Leiter des Weißen Kreuzes, ich glaube, er ist diesen Monat in Ruhestand gegangen, ich bin mir nicht sicher, sagte in einem Seminar einen Satz, der mir durchs Herz ging. Der Bibel geht es nicht um die Vermeidung von Sünden, sondern um die Vergebung von Sünden. Und das, liebe Schwestern und Brüder, ist der wahre Kern der Botschaft des gekreuzigten Christus. Der Bibel geht es nicht um die Vermeidung von Sünden, sondern um Vergebung von Sünden. Die Vergebung steht über uns allen und sie ist unterschiedslos. Jeder und jede ist willkommen, auch die, die wir nicht mögen, die nicht so sind wie wir. Das war schon früher so. Deswegen schreibt Paulus das, denn die Heidenchristen waren den Judenchristen oft unangenehm. Sie waren nicht gut genug, sie aßen das Falsche, sie waren nicht beschnitten und benahmen sich nicht richtig und sexualethisch, das war auch schwierig. Aber Paulus sagt, Gott spricht gerecht und nicht wir. Das ist die gute Botschaft. Wir dürfen uns in seine Arme fallen lassen. Wir sind geborgen in ihm und wir bringen nichts mit, gar nichts. Wir müssen nicht vorher besser werden und wir müssen auch danach eigentlich kein besseres Leben führen, denn Gott hat alles schon getan, alle Sünde, was auch immer ich getan habe und was auch immer ich tun werde, das ist bereits vergeben, schon jetzt. Das ist skurril, oder? Das ist das Unsinnige der Botschaft vom Kreuz. Wir sind die Heiligen Gottes, nicht weil wir gut sind, sondern weil er uns dazu macht. Völlig unverdient. Ich kann in Sünde leben und dennoch gerettet werden, weil es nicht um mein Handeln geht, sondern um Gottes Handeln, um seine Liebe und seine Gnade. Natürlich wird mich der Geist verändern. Ja? Aber erstmal ist es so. Es geht in der Bibel nicht um Vermeidung von Sünde, sondern um Vergebung von Sünde. Gott hat seinen Sohn geopfert, um uns mit ihm alles zu schenken. Die Botschaft vom Kreuz ist Vergebung. Und deshalb predigen wir Christus, den Gekreuzigten. Wir reden von der Botschaft vom Kreuz, weil es uns neues Leben gibt, weil sie uns frei macht und weil uns alles vergeben ist. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.